RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
In Serbien wird morgen gewählt und zwar gleich dreifach. Neben dem Parlament und der Belgrader Lokalvertretung steht auch ein neuer Präsident zur Wahl. Und es gibt kaum Zweifel, dass der bisherige Amtsinhaber Aleksandar Vučić auch der neue sein wird. Am Telefon ist Manuel Sarrazin von den Grünen, Sondergesandter der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, wozu Serbien gehört. Guten Tag, Herr Sarrazin.
Moin Moin.
Serbien strebt in die Europäische Union, hat aber traditionell ein enges Verhältnis zu Russland. Passt das zusammen?
Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass die Europäische Union nichts dagegen hat, wenn man auch mit Russland sozusagen gute Kontakte hat. Wir haben ja auch andere Länder in unserer Nachbarschaft, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wie Moldau, die gute Kontakte nach Russland haben. Und auch die baltischen Staaten haben so ein kritisches politisches Verhältnis nach Russland, haben aber auch eine Beziehung. Das Problem ist eher, dass wir gerade in der aktuellen Situation schon eine Entscheidung eigentlich brauchen oder zumindest eine stärkere Klarheit, in welche Richtung der Zug fährt.
Was heißt das? Sind das Worte, die Ihnen da fehlen?
Na, zum einen wäre es, dass wir nennen es immer Alignment, also die Übernahme der Sanktionen, die vom Hintergrund der Invasion Russlands in der Ukraine beschlossen worden sind, von Serbien, übernommen werden sollte. Es gibt da so leichte Signale, die aber meiner Ansicht nach noch nicht ausreichend sind. Und zum anderen geht es natürlich darum, dass man sich geopolitisch auf Serbien noch mehr verlassen kann als bisher. Und dieses Lissabon-Spiel, was da zum Teil von Vučić gefahren wurde die letzten Jahre, was vielleicht auch aus serbischer Sicht gar nicht so unerfolgreich war, ich glaube, dafür sind die Zeiten jetzt nicht mehr gegeben.
Serbien ist ja seit 10 Jahren mittlerweile offizieller EU-Beitrittskandidat. Wie hat sich das Land denn aus Ihrer Sicht seitdem entwickelt?
Das ist ein gemischtes Bild. Also zum einen sind wir auf dem Papier bei guten Fortschritten. Die Kommission hat in den letzten Jahren immer mal wieder auch Serbien als eines der Frontrunner in den Beitrittsprozess benannt. Wirtschaftlich ist das Land, hat sich gut entwickelt und gleichzeitig gibt es doch auch Defizite, die vielleicht zum Teil auch unterschätzt werden. Und dazu gehört natürlich vor allem die Freiheit der Medien, die Frage einer funktionierenden Justiz und Rechtsstaatlichkeit, aber auch der politischen Kultur, die ja immer mehr ausgerichtet ist auf die alles überstrahlende Figur des Präsidenten Vučić und sozusagen einen demokratischen Pluralismus, der rückgängig ist in dem Land. Was natürlich zum Teil an der Politik des Präsidenten liegt, was man aber auch einer Schwäche der Opposition unterstellen kann. Man kann ja auch dem sozusagen in Anführungszeichen Machthaber nicht immer vorwerfen, dass andere vielleicht auch nicht stark genug sind, an ihm zu pingeln sozusagen.
2008 hat sich der Kosovo von Serbien abgespalten. Eine Bedingung für den EU-Beitritt Serbiens ist die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Seiten. Sieht es danach aus?
Wir haben in den letzten Monaten nicht unbedingt große Fortschritte im sogenannten Normalisierungsprozess gemacht. Und es gibt die große Hoffnung, aber auch die Erwartung der europäischen Ebene, des Sondergesandten Miroslav Lajčak, der Europäischen Union, aber auch natürlich der Bundesregierung, dass beide Seiten jetzt nach den Wahlen da wieder Zug reinbringen und wir wieder Fortschritte in diesem Prozess vorweisen können.
Die EU bietet ja allen 6 Westbalkanstaaten Beitrittsperspektiven. Kritiker bemängeln allerdings, dass dieser Prozess seit Jahren nicht vorankommt und auch die EU kein wirkliches Interesse habe an einem baldigen Beitritt. Also ist die EU da wirklich ehrlich?
Wissen Sie, es ist ganz einfach eigentlich. Jedes Land, was eine Beitrittsperspektive hat und was die Kriterien erfüllt, kann beitreten. Und der Prozess ist dazu da, dass die Länder die Kriterien erfüllen. Und am Ende gibt es dann nochmal die Entscheidung der Europäischen Union. Ich halte diesen Prozess für grundsätzlich natürlich auch in der Situation, wo die Glaubwürdigkeit der EU schwieriger geworden ist, schwächer geworden ist, weil wir in den letzten Jahren den Prozess zum Teil nicht geliefert haben, obwohl Länder Reformen geliefert haben, vor allem Nordmazedonien und Albanien, die immer noch nicht die Beitrittsverhandlungen eröffnet gekriegt haben. Ich sehe aber bisher keinen anderen Weg, als dass wir diesen Prozess versuchen, wieder glaubwürdiger zu machen, durch positive Entscheidungen und Schritt für Schritt die Glaubwürdigkeit der EU auch in diesem Prozess zurückzukämpfen. Und ich kann nur für die Bundesregierung sagen, wir sind fest davon überzeugt, dass die Länder in die Europäische Union gehören, als vollwertige und gleichberechtigte Mitglieder der EU. Nicht zweite Klasse, nicht ein bisschen. Und das wird so lange dauern, wie die Reformen in den Ländern dauern. Das ist sozusagen die Antwort auf das Bald.
Andererseits, Sie haben das vorhin mit Blick auf Serbien gesagt, gilt aber auch für die anderen Länder, Korruption, freie Presse, starke Justiz, da ist man teilweise noch weit weg von EU-Standards. Und die Frage ist, will sich die EU wirklich solche, ich sag mal, Wackelländer reinholen, wenn es dann am Ende darum geht, auch eine starke, abgestimmte, möglicherweise gemeinsame EU-Politik zu machen?
Nun wissen Sie, eine funktionierende Demokratie ist aus meiner Sicht selten ein Wackelland. Interessant ist aber schon auch, dass die Wackelländer aus deutscher Sicht dann immer die anderen sind, um das mal so hart zu sagen. Ja, und ich gehe davon aus, dass gerade die Kleinländer in der Region sich geopolitisch eher großen Entscheidungen zuordnen werden, als dass sie bei großen Entscheidungen Probleme machen werden. Jetzt wissen wir alle, dass es da gewisse Probleme im Moment gibt mit Vetopositionen, die die ungarischen Freunde aufmachen. Aber deswegen dann immer andere sozusagen zu belasten, finde ich an der Stelle nicht fair. Und auch in der Vergangenheit hat Deutschland zum Teil zum Beispiel bei diesem Pipeline-Projekt, über das ja jahrelang geredet wurde, eine Position auch gegen fast alle Partner in der Europäischen Union gefahren. Deswegen ist es schon richtig, wir brauchen, wir haben die klare Verabredung, dass Beitrittskandidaten, aber auch das Länder, mit denen wir das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen abgeschlossen haben, wie Serbien, da steht drin, dass die sich nach und nach auch unsere Außenpolitik anpassen. Aber sozusagen dieser Diskurs, dass die anderen dann immer von Putin beeinflusst werden und bei uns passiert das nie, den finde ich immer so ein bisschen, nicht ganz fair.
Das ist die Einschätzung von Manuel Sarrazin von den Grünen. Er ist Sondergesandter der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans. In Serbien wird morgen gewählt. Das ist der Grund für unser heutiges Gespräch. Seit Wochen bereits ist die ukrainische Stadt Mariupol von russischen Truppen eingeschlossen. Die Lebensbedingungen der Menschen dort werden als katastrophal geschildert. Es fehlt an Wasser, Strom, Lebensmitteln, eigentlich an so ziemlich allem. Zahlreiche Versuche, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, sind gescheitert. Gestern hat das Internationale Rote Kreuz einen weiteren Versuch gestartet. Unser Korrespondent Bernd Muschborowska beobachtet die Lage in der Ukraine aus Lviv im Westen des Landes, ist jetzt live von dort zugeschaltet. Herr Muschborowska, konnten denn diesmal Zivilisten in Mariupol in Sicherheit gebracht werden?
Ja, es sind ganz offensichtlich einige tausend Zivilisten aus der Stadt rausgekommen. Es gibt jeden Tag Versuche, Menschen von dort zu evakuieren, weil diese Stadt nun tatsächlich, Sie haben es ja beschrieben, schon nicht mehr lebensfähig ist, völlig zerbombt alles, es gibt keine Versorgung. Und es gibt eben solche Versuche auf verschiedenen Ebenen. Das Internationale Rote Kreuz startet solche Versuche als internationale Organisation. Dann ist es die ukrainische Regierung, die versucht, mit der russischen Seite Evakuierungskorridore zu vereinbaren. Und dann gibt es eben auch immer wieder viele Leute, die es auf eigene Faust versuchen, die sich also mit ihren Privatautos in Mariupol zusammenschließen und irgendwie versuchen, in einem ruhigen Moment die Stadt zu verlassen. Und das hat ganz offensichtlich geklappt. Da sind einige rausgekommen. Die offiziellen Evakuierungskorridore haben auch gestern wieder nicht funktioniert. Das Rote Kreuz musste umkehren, weil einfach die Bedingungen vor Ort nicht so waren, wie sie verabredet waren, hieß es. Und auch der Konvoi, der vorher schon vereinbart wurde von der ukrainischen Regierung, in eine Stadt in der Nähe von Mariupol nach Berdiansk, auch der ist nicht zustande gekommen. Da hat sogar die Regierung, die ukrainische, gesagt, da seien die Hilfsgüter, die in diesem Konvoi mitgeliefert wurden, um sie reinzubringen, die seien konfisziert worden und die Busse seien nicht durchgelassen worden. Also da gibt es immer wieder große Probleme bei der Umsetzung von Verabredungen.
Nach russischen Angaben hat sich das von Rechtsextremen beherrschte Azov-Regiment in Mariupol verschanzt. Was ist da dran?
Ja, das Azov-Regiment ist schon seit vielen Jahren in dieser Stadt. Letztendlich hat dieses Regiment, das durchaus aus bewaffneten Rechtsextremisten besteht, diese Stadt zurückerobert von den prorussischen Separatisten, und zwar schon im Jahr 2014, als die dort im Donbass zunächst einige Gebiete erobert hatten und dann auch die Stadt Mariupol. Und seitdem verteidigt dieses Azov-Regiment zusammen mit anderen ukrainischen Einheiten eben, die Gebiete dort, diese Stadt. Und die russische Propaganda, muss man sagen, hat sich ja sehr festgebissen auf dem auf dem Prinzip, dass sie die Ukraine entnazifizieren müssten. Das ist ja ein Kernpunkt der Propaganda und einer der Hauptgründe für diesen Krieg, zumindest in der offiziellen Darstellung. So gesehen ist das etwas, was die russische Führung den Verteidigern von Mariupol immer wieder vorwirft, dass es eigentlich nur Nazis sind, die eben bekämpft werden müssten.
Die russischen Truppen konzentrieren sich nach eigenen Angaben mittlerweile auf den Ostteil der Ukraine. Besteht denn trotzdem weiterhin Gefahr für die Hauptstadt Kiew?
Ganz offensichtlich, der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, hat sich in einem Fernsehinterview mit dem britischen Fernsehen zu Wort gemeldet und sagte, es werde ständig weiter bombardiert in einigen Vororten, auch in den Vororten, in denen die ukrainischen Streitkräfte die Russen schon zurückgedrängt hätten oder, wie es die Russen ja sagen, dass sie sich von dort zurückgezogen haben. Und offensichtlich hat eben auch dort in einigen Ortschaften haben die Kämpfe wieder zugenommen, unter anderem im Nordosten und im Nordwesten. Da hat sich die Situation also nicht wesentlich verbessert.
In dieser Woche gab es wieder Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Seite. Kann man eine Art Bilanz ziehen für das, was diese Woche da passiert ist?
Naja, es gibt ja auf verschiedenen Ebenen ständig solche Gespräche und es hat sich gezeigt, dass zum Beispiel die Gespräche, die in Istanbul stattgefunden haben, eigentlich keine wahnsinnigen Fortschritte gebracht haben. Es sind einige Dinge ausgetauscht worden, einige Positionen ausgetauscht worden, aber einen Durchbruch, auch einen kleinen Durchbruch, konnte man nicht erkennen. Die russische Seite ist offenbar immer noch sehr darauf bedacht, ihre Maximalziele durchzubringen und verstärkt eben die Kämpfe, auch die Bombardements auf zivile Wohngebiete, um vielleicht die ukrainische Regierung zu mehr Zugeständnissen zu bewegen.
Die Live-Einschätzungen von Bernd Muschborowska waren das, unserem Korrespondenten derzeit in Lviv im Westen der Ukraine.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.